Jährlich prämiert die Universität Tübingen Abschlussarbeiten, die sich in herausragender Weise mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt haben. Ausgezeichnete Arbeiten auf Bachelor-Ebene sind mit 300 Euro dotiert, während Studierende auf Masterarbeiten 500 Euro Preisgeld erhalten. In einer feierlichen Veranstaltung, die dieses Jahr auf digitalem Wege stattfinden musste, erhielten im November 6 Studentinnen für ihre Abschlussarbeiten den Nachhaltigkeitspreis. Der erste Preis geht an Hanna-Marie Beck für ihre Bachelorarbeit Green Nudging im Supermarkt, der Anstoß zum nachhaltigeren Lebensmitteleinkauf. Die International Business Studentin erklärt, dass in Wirtschaftstheorien häufig vom rational handelnden Homo Oeconomici ausgegangen werde, die stets die für sie nutzenmaximierte Entscheidung treffen. Allerdings reiche das nicht aus, denn obwohl ein nachhaltiger Lebensstil für die Mehrheit höchst relevant sei, wird er dennoch wenig gelebt. Grund dafür sei die begrenzte Rationalität des Menschen. Emotionen und Einflüsse würden hingegen das Verhalten beeinflussen, so Hanna-Marie Beck. In dem aufstrebenden Feld der Verhaltensökonomie werden irrationale Denk- und Entscheidungsmuster erstmals berücksichtigt. Der Verhaltensökonom Richard Thaler erhält 2017 den Nobelpreis für seine Nudge-Theorie.
Nudge heißt Stups und dadurch soll das Handeln in eine allgemein wohlfahrtssteigernde Richtung gelenkt werden. Es wird als freiheitserhaltende Maßnahmen definiert, denn durch diese wird das Leben vereinfacht, keineswegs aber manipuliert oder etwas erzwungen.
Diese Maßnahmen könnten effektiv dafür eingesetzt werden, die Menschen zu einem nachhaltigeren Handeln zu lenken. Allerdings erfordere eine Implementierung von Nudges eine gesellschaftliche Akzeptanz. Mithilfe einer empirischen Studie untersuchte Beck, in welchem Maße die Nudge-Maßnahmen in der Gesellschaft akzeptiert werden.
Ich habe dabei hin unterschiedliche Kontrollvariablen untersucht und letzten Endes eine durchschnittliche Zustimmungsrate von über 57% feststellen können. Wobei es eben große Unterschiede zwischen den einzelnen Maßnahmen gibt. Besonders missbilligt werden starke staatliche Eingriffe, wie zum Beispiel das künstliche Erzeugen von regalbasierter Knappheit, eine Default-Standardspende und die Beeinflussung der Verarbeitung von Informationen durch sensorische Reize, also durch Musik, Gerüche und visuelle Anpassung. Hohe Zustimmungsquoten hingegen gab es für verschiedene Informationsnudges sowie Sortimentsneuanordnung und Anpassungen bis hin zur Default-Neurezeptur.
Grundsätzlich konnte festgestellt werden, dass BürgerInnen sich eine Vielzahl der Nudges wünschen. Zum Schluss ruft die Studentin dazu auf, sich im eigenen Umfeld nach Nudges umzuschauen. Der nächste Preis geht an die Ethnologiestudentin Jessica Lawson, die sich in ihrer Bachelorarbeit mit der Vorstellung junger TirolesInnen über Europa beschäftigt und untersucht, wie sich diese Vorstellung auf die Motivation zur Migration auswirkt.
Für meine Bachelorarbeit war ich im Rahmen meines Mobilitätssemesters 6 Monate in Lomé, in einem Viertel in der Nähe von Lomé und habe mit 3 meiner Cousins zusammengelebt. Durch das Zusammenleben habe ich eben gemerkt, dass das Thema Europa überall steckt. In Fernsehsendungen, in WhatsApp-Videos, in Liedern, Gesprächen.
Für die Untersuchung verwendete die Studentin die ethnologische Forschungsmethode der teilnehmenden Beobachtung. Zudem führte sie Interviews und machte eine Fragebogenanalyse. Hierbei wurde neben ihrer Familie auch das Goethe-Institut und das Institut Français zu Forschungsorten, wo Jessica Lawson ihr Augenmerk besonders auf die Hierarchien zwischen deutschen, französischen und togolesischen MitarbeiterInnen warf. Die Erkenntnisse ihrer Forschung fasst die Studentin wie folgt zusammen.
Meine Erkenntnisse, die ich dann aus der Literatur und den verschiedenen Forschungsmethoden eben gewinnen konnte, war, dass viele TogolesInnen davon ausgehen, dass jedes Land mehr Chancen bietet als Togo, mehr Chancen auf ein gutes Leben. Und gutes Leben wird hierbei definiert über die Arbeits- und Studienmöglichkeiten, zum einen über die politischen Verhältnisse und auch über die Chance, sich selbst zu entwickeln, zu entfalten, voranzukommen. Das gute Leben kann man aber, weil man sich die Hilfsmittel sozusagen selbst angeeignet hat, zurück nach Togo transferieren, wo dann die ganze Familie davon profitieren kann. Durch den Aufbau zum Beispiel einer eigenen Firma.
Die dritte Preisträgerin ist die Biologiestudentin Julika Merkle, die sich in ihrer Bachelorarbeit mit Biodiversität, insbesondere mit den Auswirkungen extensiver Alpwirtschaft auf geschützten Biotopflächen im Allgäu, auseinandersetzte. Im Vordergrund stand hierbei die Frage, wie man die Beweidung bzw. den Erhalt der Kulturlandschaft an das Ziel, die Biodiversität zu schützen, anpassen kann. In ihrer Untersuchung beschäftigte sich Merkle insbesondere mit der Beweidung eines Moorbiotops in Bayern, das als Hotspot der biologischen Vielfalt bezeichnet wird. Ein Teil dieses Gebiets wird heute noch beweidet. Um herauszufinden, wie sich die extensive Beweidung auf die gefährdeten Pflanzenarten, also die, die auf der roten Liste stehen, auswirkt, hat die Studentin drei Aspekte untersucht.
Einmal die Trittschäden, dann der Anteil, wie sich der Anteil von Wald und Offenland über die Zeit verändert. Und ich habe einen Über-Zaun-Vergleich angestellt. Zusammenfassend kann man dann sagen, dass in dem Gebiet weder die Trittschäden noch die Schäden, die durch Fraß entstehen, einen großen Einfluss auf die Arten der roten Liste haben. Ein Einfluss hat aber, dass das Gebiet von den Menschen gepflegt werden muss. Je mehr Pflege, je mehr Offenhaltung, desto mehr geschützte Pflanzen können vorkommen.
Den ersten Preis in der Kategorie Masterarbeiten erhielt die Biologiestudentin Miriam Gersberger, die sich in ihrer Arbeit mit nachhaltiger Landwirtschaft, vor allem aber mit der Frage, welche Chancen und Grenzen der Einsatz von neuen Gentech-Methoden für den biologischen Landbau im Speziellen haben kann. Da die aktuell betriebene industrielle Landwirtschaft nicht besonders zukunftsfähig ist, stellt sich die Frage der Alternativen. Zwar erfüllen die Bioland, Demeter und solidarische Landwirtschaft, aber auch die Permakultur zahlreiche Kriterien einer nachhaltigen Landwirtschaft. Dennoch bestehe bei diesen Formen Verbesserungspotenzial. Als Biologiestudentin beschäftigte sich Miriam Gersberger in ihrer Arbeit viel mit der Gentechnik.
Genauer gesagt mit neuen Methoden der Genomeditierung. Im Prinzip funktionieren die alle nach dem Mechanismus, dass es eine Art molekulare Schere gibt, die an einer bestimmten Stelle im Genom ansetzt, zum Beispiel jetzt der Pflanze, da eine bestimmte Stelle ausschneidet oder auch einfügt und dann wird das Genom an der Stelle wieder repariert. Und das führt dann zum Beispiel dazu, dass eine Pflanze ein neues Protein exprimiert, das oder bildet, das dann dafür sorgt, dass zum Beispiel die Pflanze resistent gegen einen bestimmten Schädling ist. Und wenn man dann dadurch natürlich auf Pestizide verzichten könnte, wäre das ja auch ein nachhaltiges Ziel.
Ist es denn möglich, Genomeditierung und ökologische Landwirtschaft zu kombinieren? Und trägt diese Kombination zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft bei?
Insgesamt würde ich sagen, hat sich ergeben, dass der Einsatz von Genomeditierung, von diesen neuen Methoden in einzelnen Fällen, also wirklich nur in einzelnen Fällen, die ökologische Landwirtschaft immer ergänzen kann.
Miriam Gersberger erklärt außerdem, dass ich gezeigt habe, dass Alternativen wie die Permakultur oder die solidarische Landwirtschaft sehr viel Potenzial für eine nachhaltige Landwirtschaft haben und es ihrer Meinung nach sinnvoller sei, mehr Forschung in diese zu stecken. Nachhaltige Wasserkraft an der Vjosa lautet das Thema der zweiten prämierten Masterarbeit von Rebecca Peters. Die Wasserkraft sei unter den erneuerbaren Energien technisch und ökonomisch betrachtet derzeit noch immer die attraktivste Energiequelle, erklärt die Geoökologiestudentin. Dennoch birgt die Wasserkraft auch einige Nachteile. So kann der Bau einer Staumauer und Aufstauung eines Stausees zu Biodiversitätsverlust und Habitatfragmentierung führen. Umsiedlung von Anwohnern, Küstenerosion, Grenzkonflikte und eine erhöhte Erdbebengefahr sind weitere mögliche Gefahren. Peters stellt sich die Frage, wie EntscheidungsträgerInnen in diesem Feld nachhaltige Entscheidungen treffen können.
Da bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir einmal obligatorische Folgenabschätzungsverfahren brauchen, und zwar nicht nur für große Wasserkraftwerke, sondern auch für kleine. Im zweiten Schritt, dass diese Folgenabschätzungsverfahren Sensitivitätsanalysen beinhalten sollten, damit sich die EntscheidungsträgerInnen bewusst darüber werden, welche Indikatoren sie eigentlich integrieren, um ihre Entscheidung zu treffen.
Den letzten Nachhaltigkeitspreis erhält Jasmin Sessler für das Masterprojekt Cleanup Tübingen. Es handelt sich hierbei um eine Medien- und Fotoproduktion, welche die Vermüllung und Verschmutzung öffentlicher Orte thematisiert. Wie können neben inhaltlichen Themen Medien nachhaltig produziert und distribuiert werden, lautet die zentrale Frage, die sich die Medienwissenschaftsstudentin stellt. Ihre ressourcenschonende Medienproduktion läuft unter dem Motto global denken, lokal handeln. Was bedeutet, dass die weltweite Vermüllung zwar ein globales Problem ist, sich die Produktion jedoch nur auf den lokalen Rahmen Tübingen beschränkt. Mit der Kamera bewaffnet macht sich Jasmin Sessler auf den Weg, um den Müll auf Tübingen Straßen, wie beispielsweise zahlreiche Zigarettenstümmel, dokumentarisch zu fotografieren und anschließend aufzusammeln. Der WHO zufolge verseuche bereits ein Kippenstümmel 40 Liter Grundwasser. Um das Projekt unter die Leute zu bringen, rief die Studentin über den Unimail-Verteiler und Social Media zu einer großen Aufräumaktion auf. 50 tatkräftige Unterstützer konnte die Studentin motivieren, mit ihr zusammen die Neckarinsel von Müll zu befreien. Zudem beschäftigte sich Jasmin Sessler mit dem Konzept der digitalen Nachhaltigkeit.
Die digitale Nachhaltigkeit wurde als Konzept von Markus Dapp entwickelt. Dabei sind digitale Ressourcen Wissensgüter und werden dann nachhaltig verwaltet, wenn ihr Nutzen für die Gesellschaft maximiert wird, sodass die digitalen Bedürfnisse gegenwärtiger und zukünftiger Generationen gleichermaßen erfüllt werden. Der Nutzen ist dann maximal, wenn die Ressourcen einer größtmöglichen Anzahl zugänglich werden, mit einem Minimum an technischen und rechtlichen Restriktionen.
In diesem Sinne entschied sich Jasmin Sessler für eine Open-Content-Lizenz, genauer gesagt für eine Creative Commons-Lizenz, nach welcher die Weiterverbreitung und Nutzung der Inhalte ausdrücklich erwünscht ist. Ihr Ziel einer ressourcenschonenden Medienproduktion und eine Mehrfachverwendung von Inhalten sowie Offenheit für Weiternutzung hatte die Medienwissenschaftsstudentin somit erreicht. Mich persönlich begeisterte der Ideenreichtum der Studentinnen, die das Thema Nachhaltigkeit aus völlig unterschiedlichen Perspektiven und Fachrichtungen beleuchtet hatten. Zum Schluss ein Zitat der schwedischen Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg. Es gibt Hoffnung. Ich habe sie gesehen. Aber sie kommt nicht von den Regierungen oder den Unternehmen. Sie kommt von den Menschen.